Kurznachrichten. Nach vielen Wochen ohne Wochenaufsager gab es nun mal wieder einen neuen mit Sarah Wagenknecht. Er befasste sich mit den von Friedrich Merz und Lars Klingbeil angeregten Reformen und führte doch fast zu einem rhetorischen Comeback der Sarah Wagenknecht, wohlwollend aufgenommen, wie das jeweils neue Paul McCartney-Album, von dem man eigentlich weiß, es wird nicht gut und bei dem man sich dann freut, wenn es nicht allzu schlecht wird. Und das trägt immerhin schon über 30 Jahre. Looking back at white and black,
Reformen gegen den Stillstand. Das ist es, was Deutschland jetzt braucht. Ja, so ganz falsch ist das ja auch nicht. Also in dem Sinne, dass es so wie derzeit ja nun wirklich nicht weitergehen kann. Wobei die aktuelle Situation mit dem Begriff Stillstand ja eher beschönigend beschrieben ist. Denn in Wahrheit steht in Deutschland unserer Tage relativ wenig still, sondern es geht bergab. Und zwar in ziemlichem Tempo. Der Lebensstandard sinkt, die Industrie schmiert ab, Unternehmen fliehen ins Ausland oder werden vom Pleitegeier gefressen. Aufwärts geht es eigentlich nur da, wo man es nicht brauchen kann, bei den Preisen. Vor allem Energie ist teuer wie nie. Wer seinen Tag in halbwegs guter Laune verbringen will, macht einen großen Bogen um jede Tankstelle, bis der Tank halt leer ist. Und auch der Besuch im Supermarkt ist nicht vergnüglich. Immer weniger Ware für immer mehr Geld.
An dieser Stammtischbruchstelle grüßt natürlich auch das Waffenarsenal.
Und nun das Dossier.
Die kaum mehr vorstellbaren Summen, die der Staat den Waffenherstellern für Gerätschaften in den Rachen wirft, die oft noch nicht mal funktionieren, wobei man vielleicht auch gar nicht sich wünschen sollte, dass sie es tun. Immer neue Geldgeschenke an unseren Special Friend Zelensky, die auch deshalb immer größer werden, weil sich inzwischen fast alle anderen Staaten aus der Finanzierung dieses Krieges und des korrupten ukrainischen Regimes zurückgezogen haben und so weiter und so fort. Wer aufzählen wollte, was aktuell alles in Deutschland schiefläuft, der braucht ziemlich viel Zeit und entsprechend schlecht ist die Stimmung im Land. Und nach jeder Wahl wundern sich die Parteien, die uns auf diese Weise kaputt regieren, dass ihnen die Herzen der Wähler nicht mehr zufliegen. Ich wundere mich eigentlich eher, warum es trotz allem immer noch so viele Leute gibt, die diese Parteien wählen. Aber das ist eine andere Frage, die wir heute nicht weiter behandeln wollen.
Es erzwingt sich an dieser Stelle natürlich anzumerken, dass das BSW auch nicht über zu viele Wählerstimmen verfügt, unabhängig ob der Knappheit. Es bleibt abzuwägen, ab welcher Stelle in der Argumentationskette die Psychologie zu Rate zu ziehen ist.
Das Dossier.
SPD-Chef Klingbeil, der nach der wohlverdienten Klatsche bei den letzten zwei Wahlen offenbar beschlossen hat, sich an die Spitze der Reformbewegung zu stellen, hat da so seine eigenen Vorstellungen, die er dem geneigten Publikum in der letzten Woche offenbart hat. Das von ihm angekündigte Paket folgt offenbar der Maxime: Wenn die blöden Wähler uns schon nicht mehr wählen, schlagen wir ihnen jetzt umso ungenierter ins Gesicht. Also es soll ja auch Ehemänner geben, die die mangelnde Liebe ihrer Frau dadurch zurückzugewinnen suchen, dass sie sie verprügeln. Ich bezweifle, dass das jemals in einer Ehe funktioniert hat, aber in der Politik, da kann man ganz sicher sein, funktioniert es schon gar nicht. Aber vielleicht weiß Klingbeil das auch und ist ein so selbstloser Mann, dass er dafür das Richtige zu tun und unser Land mit den richtigen Reformen voranzubringen, sogar den Untergang der eigenen Partei in Kauf nehmen würde. Immerhin hat er ja selbst erklärt, 2026 wird uns Mut abverlangen. Also mir fällt es zwar wirklich schwer, beim Anblick des leicht adipösen SPD-Vorsitzenden an einen edlen Ritter zu denken und an einen mutigen schon gleich gar nicht, aber schauen wir uns seine Ideen mal unvoreingenommen an. Sind das die Reformen, die Deutschland jetzt braucht? Zwei Vorschläge stehen ja ganz oben auf seiner Agenda. Die Streichung des Ehegattensplittings und ein Ende der kostenlosen Mitversicherung geringverdienender Ehepartner. Nun, das wären dann sinnvolle Reformen, wenn Deutschland daran kranken würde, dass es Familien aus der Mittelschicht einfach viel zu gut geht. Und wenn es ein wünschenswertes politisches Ziel wäre, dass junge Paare lieber keine Familie mehr gründen und stattdessen beide Vollzeit arbeiten. Vielleicht, weil es sowieso schon viel zu viele Kinder in Deutschland gibt. Also eine Art Null-Kind-Politik für die Mittelschicht, wenn man das für zielführend hielte. Ja, klar ist das Ehegattensplitting und auch die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern nicht an Kinder gebunden, sondern theoretisch stehen diese Modelle allen Paaren offen. Aber in der Realität werden sie eben vor allem von Familien mit Kindern genutzt. Erstens, weil die Vorstellung, sich auf Heim und Herd zu beschränken, für die meisten Frauen längst kein Ideal mehr ist. Und zweitens, auch aus einem ganz praktischen Grund. Es ist unterhalb echter Spitzenverdienste immer schwerer, mit nur einem oder anderthalb Einkommen eine Familie oder auch nur zwei Leute halbwegs anständig zu ernähren. Überwiegend bleiben Frauen also zu Hause oder arbeiten Teilzeit, weil sie entweder den ersten Jahren für ihre Kinder da sein wollen oder weil es mangels verfügbarer Ganztagsbetreuung bei kleinen Kindern gar nicht anders geht. Klingbeils Vorschläge machen also nicht in erster Linie Arbeit attraktiver, sondern Kinderkriegen noch unattraktiver, als es in Deutschland ohnehin schon ist. Und deshalb zurück zu der Frage, sind diese Vorschläge zielführend, weil Deutschland an einer zu wohlhabenden Mittelschicht krankt, die auch noch zu viele Kinder in die Welt setzt? Die Frage stellen heißt sie beantworten. Natürlich nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die demografische Entwicklung in Deutschland wäre weniger ungünstig und auch die Finanzierung der Renten wäre leichter, wenn es mehr und nicht weniger Kinder gäbe. Und die deutsche Mittelschicht hat in den letzten Jahren auch nicht an Wohlstand gewonnen, sondern deutlich verloren. Zur Illustration genügen zwei schlichte Zahlen. Von 2020 bis 2025 sind die Preise in Deutschland um knapp 22% gestiegen. Übersetzt, ein Rennrad, das vorher 1.000 Euro kostete, kostet jetzt 1.220 Euro. Die mittleren Einkommen dagegen sind nur um 11,2% gestiegen, also etwa halb so viel. Wer vorher 1.000 Euro netto hatte, hat jetzt 1.120. Konnte er sich vorher von diesem Einkommen das Rennrad noch leisten, kann er es jetzt nicht mehr.
Mit solchen anschaulichen Beispielen kann man Reden aufblähen. Es ist meine Aufgabe, hier in diesem Format Stringenz walten zu lassen. Sollte dieser Sozialkundeaufsatz vertont werden, würde ich Wolf Mahn zu Rate ziehen. Gib mir das Fieber zurück, das alte Fieber zurück. Ein wenig Ausländer raus gibt es auch.
Ähnlich sinnbefreit ist auch der Rest der von Klingbeil und übrigens auch von Merz ins Gespräch gebrachten Ideen, die angeblich unser Land wieder auf Vordermann bringen. So will Klingbeil das Renteneintrittsalter für Akademiker erhöhen und stimmt freudig in den Chorus derer ein, die uns erzählen, wir müssen mehr arbeiten. Tja, mehr arbeiten, beziehungsweise sehr gern überhaupt wieder arbeiten, würden mit Sicherheit beispielsweise die 600.000 Menschen, die in den letzten 5 Jahren in Deutschland ihren Job verloren und seither keinen neuen gefunden haben, was die Zahl der Arbeitslosen von 2,4 Millionen auf 3 Millionen anschwellen
ließ. Ein bisschen Klingbeil, SPD.
Das ist richtig.
Und Friedrich Merz.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Diejenigen, die Herrn Woidke weiter wollten, konnten nur die SPD wählen.
Danke, Herr Merz. Danke, beste Svetlana.
Der Iran ist das Zentrum des internationalen Terrorismus. Und dieses Zentrum muss geschlossen werden. Und die Amerikaner und die Israelis tun das auf ihre Weise.
Weiter Sarah Wagenknecht.
Noch nicht bestätigt, aber so eifrig ins Gespräch gebracht, dass man auf die Umsetzung sicher wetten kann, ist das Sahnehäubchen dieser Irrsinnsagenda eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Wenn es etwas braucht, um den Rest an wirtschaftlicher Aktivität in unserem Land auch noch abzuwürgen, dann ist es genau das. Die Preisspirale durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer noch weiter nach oben zu drehen. Angeblich soll damit zwar nur eine Senkung der Einkommenssteuer gegenfinanziert werden, aber da SPD und CDU sich verlässlich nicht einigen können, wo man die Einkommenssteuer denn nun senken muss, eher unten oder oben, wird man auf diese Steuersenkung wohl bis zum Ende der Legislatur umsonst warten, zumal die Wahrheit ja sowieso eine andere ist. Klingbeil braucht Geld, weil in seinen Haushalten für die nächsten Jahre riesige Löcher klaffen, weil die irrwitzige Aufrüstung und die Geldgeschenke an Zelensky ja irgendwie finanziert werden müssen. Weil jeder weiß, dass Trumps aktueller Krieg die Wirtschaftskrise weiter verschärfen, also die Steuereinnahmen senken und Klingbeils Nöte weiter vergrößern wird. Also wird man das Geld da holen, wo es am leichtesten, aber auch am schädlichsten ist, beim Konsumenten, bei Otto, Normalverbraucher, der dann eben noch mal ein bisschen ärmer gemacht wird. Und das nennt sich dann Reformagenda. In Wahrheit zeugen diese ganzen Vorschläge nicht etwa vom Reformwillen, sondern vom völligen Realitätsverlust unseres politischen Personals und übrigens auch der Mainstream-Journalisten, die sich vor Begeisterung über diese Ideen gar nicht mehr einkriegen können. In Sachen bekloppter Kommentar, den Vogel abgeschossen hat übrigens nach meinem Empfinden das Handelsblatt, das in seinem Morning Briefing die Intelligenz seiner Leser mit der Aussage beleidigt: Ein SPD-Chef, der mehr Leistung fordert. Ein CDU-Kanzler, der Steuererhöhungen nicht ausschließt. Plötzlich gewinnt Deutschland den Glauben an Reformen zurück. Deutschland muss seine Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen langfristig sichern. Sonst muss man sich nicht wundern, dass kein vernünftiger Unternehmer hier noch groß investiert. Sonne und Wind können das ohne ausreichende Speicher nicht leisten, also brauchen wir auf absehbare Zeit noch fossile Energieträger, und zwar vor allem Gas. Aktuell sind die Gasspeicher leer und Deutschland steuert auf eine Gasmangellage zu. Und auch die Ölversorgung ist nicht gesichert, wenn Trumps Krieg gegen den Iran nicht bald endet und die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird. Also müssen wir aufhören, uns selbstzerstörerisch von sicheren und vergleichsweise preiswerten Energieimporten abzuschneiden, die zur Verfügung stünden, wenn wir es denn wollten. Eine Röhre von Nord Stream ist sofort einsatzbereit und kann Gas transportieren. Durch die Druzhba-Pipeline nach Schwedt kann Öl fließen. Die Argumentation, dass wir wegen Putins Krieg in Russland nichts mehr kaufen dürfen und dafür trotz Trumps Krieg umso mehr in den USA, die war doch noch nie überzeugend. Russland hat Deutschland 50 Jahre lang verlässlich beliefert, ohne jemals mit politischen Forderungen anzukommen. Während die USA, von der wir uns aktuell komplett abhängig gemacht haben, gerade mit der Drohung eines sofortigen Lieferstopps die Ratifizierung eines für Europa äußerst unvorteilhaften Zollabkommens erpresst und durchgesetzt hat. Wenn wir das Energieproblem nicht lösen, wird Deutschland kein Industrieland bleiben. Das ist die schlichte, harte Realität.
Angedacht vom US-amerikanischen Finanzminister 1934 bis 1945, Henry Morgenthau, der Junior, Sohn jüdischer Einwanderer aus Mannheim, ein Sohn Mannheims sozusagen. Sein Morgenthau-Plan wurde durch eine Indiskretion im September 1944 bekannt. Ziel des Plans war in erster Linie, das damalige Deutsche Reich nach Kriegsende in mehrere Staaten zu unterteilen, die jeweils demilitarisiert und zu Agrarstaaten umgewandelt werden sollte. Gelegenheit, in das Archiv des Zentralorgans der SED Neues Deutschland zu gehen. 11. März 1949, lieber Krieg als Wirtschaftskrise. Eine US-amerikanische Strömung zu dieser Zeit, die Angst im Lager der europäischen Paktierer auslöste. Es ging um die Beistandsleistung der USA, unbeliebt beim amerikanischen Volk, US-amerikanischen. Ich zitiere, man glaubt in der Vorzugsstellung, die sich die USA bei der Auslegung des Artikels 5 des Paktentwurfs gesichert haben, das Bestreben der US-Diplomatie zu erkennen, einen dritten Weltkrieg zu provozieren, in dessen Verlauf jene USA-Kreise auf dem bisher beschrittenen Weg weitergehen wollen, das heißt, dass sie die Konkursmasse Europa endgültig zu übernehmen beabsichtigen. Im Artikel erinnert man an den Morgenthau-Plan, der den Keim für neue Kriegskatastrophen in Deutschland legen sollte. Und weiter, jetzt sind die Vertreter der Wall Street strebt im Schatten des Schlagworts Sicherheit und Frieden den Atlantikpakt als Krönung der gegen die Atlantikcharta gerichteten Politik durchzupeitschen. Am 6. März 1952 zitiert das Neue Deutschland die Aachener Nachrichten. Sie wandten sich in einem Leitartikel gegen die Adenauersche Politik der Integration Europas. Diese führe nicht zu einer geachteten gleichberechtigten Stellung Deutschlands, sondern ist der Weg in Sklaverei und Untergang. Ich lese, ziemlich häufig hört man die Ansicht, dass eine Wiedervereinigung Deutschlands überhaupt nur durch Krieg möglich ist und dass Amerika nach dem errungenen Sieg daran gelegen sein werde, mit der Rückgabe der deutschen Ostgebiete Deutschland zu einem festen und starken Bollwerk gegen Russland zu machen. Hier betont man, der Morgenthau-Plan ist ja wohl hauptsächlich nur deshalb in der Versenkung verschwunden, weil er genau besehen unrationell und unproduktiv war und seine Durchführung nach der ursprünglichen Konzeption genauso blödsinnig gewesen wäre, wie wenn man im klassischen Regime die Sklaven ausgerottet hätte, statt sie auf die Galeeren zu schicken und sie sich dadurch nützlich zu machen. Und sehr deutlich im Artikel, unser Schicksal ist, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, so oder so die Galeere. Und so hieß der Text auch, Vorsicht Galeere, Aachener Nachrichten 1952. Ich meine, sehr aktuell. Aber zurück zu Sarah Wagenknecht, das Format Ausländer raus, Teil 2.
Deutlich mehr Lehrer, andere Lehrpläne. Und es muss die Situation überwunden werden, die sich aus der unkontrollierten Migration der letzten Jahre ergeben hat. Nämlich, dass die daraus resultierenden Probleme in den Grundschulen der ärmeren Wohngebiete sich ballen. Eine Klasse, in der 70% oder 80% der Schüler kein Wort Deutsch kann, kann niemand unterrichten. In einer Klasse, in der das Problem nur bei 15% oder 20% auftritt, da kann man das Problem lösen. Und übrigens auch die kulturellen Konflikte, die die grünen Wähler und die meisten Politiker nur deshalb nicht kennen, weil ihre Kinder nicht in diese Schulen gehen. Also auch da kann man durch Veränderungen vieles verbessern.
Für ihren Aufsager sitzt Sarah Wagenknecht im auffällig blauen Kostüm vor einem blauen Hintergrund. Wir wollen uns gehen lassen zu Maria Hellwig, zu einer Fahrt ins Blaue.
Zu
Laune ist das Stichwort, um gleich in die Untiefen meiner Publizistik herabzusteigen. Aber zuvor noch einmal Sarah Wagenknecht.
Und wenn Klingbeil wirklich mehr Geld braucht, soll er die Steuergeschenke zurücknehmen, mit denen noch unter Scholz und Lindner die ach so notleidenden DAX-Konzerne beglückt wurden, die offensichtlich trotz Krise, Absatzschwierigkeiten und Stellenabbau so im Geld schwimmen, dass sie es sich leisten können, eine Rekordsumme von 55 Milliarden Euro an ihre Aktionäre auszuschütten und zusätzlich nochmal 55 Milliarden für den Rückkauf eigener Aktien zu verpulvern, weil man mit dem Geld offenbar nichts Sinnvolleres anzufangen weiß.
In den 90er Jahren gestaltete ich mit einer Partnerin eine Radiokomödie, zu hören auf der Landeswelle Thüringen und deutlich länger auch auf Radio Sonnenschein. Anlass war das Jahr, in dem Weimar die Kulturhauptstadt Europas war. Und so hieß dann die Partnerin Frau Weimar, Frau Europäische Kulturhauptstadt. Und sie hatte die Aufgabe, sich immer einen Titel von Wolfgang Petri zu wünschen, den ich dann natürlich nicht spielte. Und hier ist eine österliche Ausgabe, in dem es um Börse, Osterhasen gehen soll. Zurück in die 90er Jahre.
Hurra, hurra, Herr Fischer, hurra, Herr Fischer. Ostern geht an die Börse.
Ah, haben Sie mich erschreckt.
Ostern geht an die Börse.
Frau Weimar, was für ein Schreck. Ich hatte schon verstanden, der Osten geht an die Börse.
Ostern, Herr Fischer, Ostern. Ich habe da starke Aktien, starken Gewinn.
Frau Weimar, Frau Europäische Kulturhauptstadt. Sie sind doch eine alte, dumme Gans. Sie und Aktien?
Das läuft alles ganz professionell.
Frau Weimar, Aktienkauf will gekonnt sein.
Ich habe meinen Pruker, meinen Brecher. Der bricht mir den Aktienmarkt auf.
Neben Fachwissen braucht es zum Aktienkauf Vertrauen, Einfühlsamkeit, Sensibilität.
Aber Herr Fischer...
Zeigen Sie mal Ihre Aktie. Wie ist sie gezeichnet?
Bunt, sehr bunt. Wie gesagt, Ostern geht an die Börse. Und auf dem Aktienpapier ist ein bunt gezeichneter, fast schon überzeichneter Hase. Ein Osterhase.
Und der Wert?
1,99 Mark das Stück. Aber wird immer wertvoller. Bringt Riesengewinne. Hier, sehen Sie mal.
Aber Frau Weimar.
Ja, Herr Fischer?
Das ist das Einwickelpapier eines Schokoladen-Osterhasen.
Jetzt werden Sie aber frech.
Hier, 1,99 Mark. Schokoladenhase für 1,99 Mark.
Aber ich hatte doch...
Sie haben nicht.
Und wo ist die Schokolade?
Die wird man den nächsten doofen Geschmolzen als Goldbarren anbieten.
Ah, ja, Goldbarren. Die habe ich heute auch gekauft. Die verlieren nie an Wert. Die sind sicher. Ah, Moment, ich zeige Ihnen mal... Oh, Herr Fischer.
Ja,
Herr
Fischer. Frau Europäische Kulturhauptstadt.
Bei welcher Temperatur wird Gold eigentlich flüssig?
Ach, na, dann lasst uns die goldenen Stimmbänder von Wolfgang Petri genießen.
Dann kommt natürlich nicht Wolfgang Petri, aber unter uns, ich habe das Zeug über 20 Jahre nicht mehr gehört. Schon recht albrig. Wollt ihr mehr hören? Schreibt es in die Kommentare. Und eine Pointe gibt es am Ende auch noch.
Herr Fischer?
Ja, Frau Europäische Kulturhauptstadt?
Ich habe hier noch etwas anderes. Kein Hase. Das ist ein DAX-Papier.
Sarah Wagenknecht, das Dossier. Das Thema Westficken nicht zuträglich für den Geist. Wir haben es erläutert in diesem Format. aber Ausnahmen wollen wir ebenfalls besprechen.
Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist, was ist denn heute, Dienstag, ne? Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt.
Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Eva Herrmann, an gelegentlichen Orientierungsproblemen leidend, politisch nun aber auch auf Kurs.
Ja, also ich verstehe das jetzt langsam so, dass das System also so aufgebaut ist, dass es praktisch immer wieder zu kriegerischen Komplettzerstörungen der gesamten Infrastruktur kommen muss, um dann alles wieder neu aufzubauen, um diese Systemarchitekten zu finanzieren.
Das ist genau das System und das ist auch der Wahnsinn. Und die linken NGOs, die von den Gates oder Soros-Stiftungen finanziert werden, das sind die wesentlichen Drahtzieher und übrigens auch die Nutznießer dieser perfiden Zerstörungs- und Umverteilungsorgie. Denn diese Riesenvermögen, die sie haben, sind auch Forderungen gegenüber Staaten, die dort nämlich Schulden haben. Und ausgerechnet die Linken aber meinen, dass sie sich für Frieden und Gerechtigkeit stark machen. Und das ist wohl auch ein Grund, warum im linken politischen Milieu, das sehen wir ja ganz deutlich im Deutschen Bundestag, so viele ungebildete Aktivisten herumlaufen, auch wenn sie Abgeordnete sind oder besser gesagt Abgeheftete, die einfach diese Zusammenhänge überhaupt nicht verstehen. Alle totalitären Systeme, auch das jetzige, benötigt ungebildete und einfach strukturierte Menschen, die man dann zum Beispiel als Klimaaktivisten oder als Omas gegen rechts auf die Straße schickt, um dann von den perfiden realen Strukturen abzulenken, die zum Beispiel jetzt dieser Krieg mit sich bringt.
Alles Schulstoff in der DDR, drum nannten wir es Sozialismus oder Barbarei, klärten uns auf und erbauten uns mit Peter Hacks zu Ostermontag die Hasennasen. Meilenweit wittern sie jedes Ereignis, das mit dem Wind kommt, naht es gegen den Wind, hat es sie prompt am Genick. Und just, da sind wir schon wieder. Montag, der 6. April 2026, die kleine Audiodatei.
Sarah kommt.
Ob der Bundeswehrgenehmigung von Auslandsreisen. Männer ab 17 sind verpflichtet, Auslandsaufenthalte von mehr als 3 Monaten vorab beim Karrierecenter der Bundeswehr genehmigen zu lassen, fordert Sarah Wagenknecht den Rücktritt von Boris Pistorius, SPD.
Das ist richtig.
Merkur berichtet, Wolfgang Kubicki will neuer FDP-Chef werden. Im bayerischen Nahverkehr drohen nach Ostern Warnstreiks. Und Schlager.de berichtet, Wolfgang Niedecken von BAP spricht ungefiltert über den Tod. Er habe keine Angst davor. Ich erkläre, auch keine Angst vor dem Tod von Wolfgang Niedecken zu haben. Nun auch J.D. Vance. Er besucht Viktor Orban kurz vor der Wahl in Ungarn. Serbiens Präsident Vucic informierte Viktor Orban über einen Bombenfund an der Gaspipeline zwischen Serbien und Ungarn. Kreml-Sprecher Peskov erklärt, Armenien muss sich zwischen Eurasischer Wirtschaftsunion und EU entscheiden. Viktor Orban nennt Kiews Versuch einer Energieblockade gegen Ungarn eklatantes Verbrechen. Sollte er in Ungarn siegen, den entsprechenden Parteien nahestehende Umfrageinstitute veröffentlichen verwirrende Vorhersagen. Erwarten Beobachter Maidan ähnliche Zustände in Ungarn. Ostermesse von Papst Leo erfordert Frieden, nicht durch Unterwerfung, sondern durch Verständigung. Seine Predigt geeignet zum Verhallen. Ein OPEC-Treffen beschließt eine theoretische Erhöhung der Ölfördermenge. Praktisch wird das schwierig nach ersten Beschädigungen infolge des Kriegs. Israel setzt Polizei ein gegen Friedensaktivisten in Tel Aviv. Gerne dazu gesagt, eine Friedensbewegung hat Israel auch. 2 Tote meldet Haifa. Teheran droht bei Angriffen auf zivile Ziele mit Vergeltung, fordert Entschädigung für Krieg, warnt. Trump spricht von einem Deal mit Iran. Bis heute droht mit Angriffen auf Kraftwerke am Dienstag. Irans Kulturminister Amiri Hormuz ist für die Feinde Irans geschlossen. Er gewährte der Nachrichtenagentur AP ein Interview. Auch in der Ukraine knallt es weiter.
Nicht nur Politiker, sondern auch einfache Bürger äußern sich besorgt über diese Statistik.
Das Leben ist eines der schwersten Werte, Svetlana.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Neuer Präsident in Myanmar, der seit Jahren regierende Militärchef Min Aung Hlaing. Die Entladung eines russischen Tankers mit tausenden Tonnen Öl vor Kuba ist abgeschlossen. Filmfestival Moskau, spanische und italienische Filme nehmen teil. April 2027, in einem Jahr, so wie alle noch da sind, im Kino das Spaceballs Sequel von Mel Brooks, 40 Jahre nach dem Original.
May the Schwartz be with you.
Mel Brooks spielt mit. Im Juni wird er 100 Jahre. Ich drücke die Daumen, dass er die Premiere erlebt. Polen verlängert seine Grenzkontrollen zu Deutschland um weitere 6 Monate. Saarland. Verfolgungsfahrt Saarbrücken. Ein 22-jähriger Autofahrer wurde durch Polizeischüsse tödlich verletzt. Wetter schön, bald wieder unbeständig.
Marcello, es ist ein wenig
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.